Footballerei College Show.
Moin, moin, hallo, herzlich willkommen, grüezi, konnichiwa miteinander zu einer neuen Runde der Footballerei College Show. Wer uns zuschaut, erkennt es schon, wer uns nur zuhört, noch nicht. Heute alles ein klein wenig anders, denn wir machen das heute nur zu zweit. Hi, Immo.
Moin, grüß dich.
Ja, wir müssen heute auf den guten Herrn Fatah verzichten, der uns leider nicht beehren kann aus beruflichen Gründen und mehr wissen wir auch nicht. Also wir können hier gar keine Geheimnisse verraten, weil er redet mit uns sonst nicht. Oder weißt du mehr? Wir wissen nichts.
Leider nicht. Vielleicht ist er ja in Stillwater, Oklahoma, aber dazu mehr.
Dazu kommen wir später auch noch. Das ist ein sehr guter Punkt. Ansonsten, ja, wir alle, die zuschauen, auch ich bin heute nicht in meinem Studio unterwegs. Grüße, bonjour aus Paris. Ich hoffe trotzdem, dass die Verbindung absolut reibungslos läuft. So, heute, wir haben jede Menge Recaps. Tatsächlich ein paar mehr, als wir eigentlich vorgenommen hatten. Aber es passiert halt manchmal so. Dann natürlich das Thema Coach Gundy, das uns hier wirklich vor eine Stunde vor Sendungsbeginn eigentlich erreicht hat. Kurz auf die Top 25 eingehen. Dann haben wir uns heute vorgenommen, mal so ein kleines Heisman-Update zu geben. Weil jetzt ist ja doch schon ein Weilchen gespielt und es hat sich extrem verändert, würde ich sagen, zu dem, was vor der Saison, wovon da die Rede war. Dann natürlich gibt es wieder ein Preview auf die kommenden Spiele. Da gibt es auch diese Woche eine sehr persönliche Note, würde ich sagen, die da mit reinspielt in eines der Spiele. Und dann am Ende unsere Hot Takes für dieses kommende Wochenende. Immer, dann lass uns doch mal direkt mit dem Recap beginnen. Lass uns auch anfangen mit vielleicht einem der, zumindest vom Namen her, schönsten Spiele. Auburn gegen Oklahoma.
Ah, das war auf jeden Fall eins der, würde ich sagen, defensiv unterhaltsamsten Spiele der Woche. Das war, also wenn man auf die Statistiken guckt, für jeden Defense-Nerd eigentlich ja fast schon wie ein feuchter Traum, vor allem für jeden D-Line-Coach, wenn er sich das ansieht. Wir hatten 9 Sacks von seitens Oklahoma. Das muss man sich vorstellen. 9 Sacks. Also du hast teilweise Football-Spiele und so im Standard hast du Spiele, da passieren vielleicht 1-2 Sacks, das ganze Spiel teilweise, manchmal auch 3-4. Aber das ist wirklich, je nachdem, also eine pure Dominanz auf der D-Line, sowas anzugucken, das war brutal. Ich glaube, John Mattie hat sich da in dem Spiel sehr großen Gefallen getan im Heisman-Rennen. Der hat sich da sehr nach vorne nochmal gespielt. Der hat weiter gezeigt, okay, auch gegen Top-Defenses, auch gegen Top-Teams kann ich performen, kann ich hervorragend performen und geht da rein. 24 angebrachte Pässe von 36 und über 271 Yards gemacht. Das ist einfach klasse Leistung an der Seite und wirklich wasserentspannendes Spiel am Ende. 17-24 Oklahoma, das war echt Junge.
Ja, ich fand es tatsächlich, also vor allen Dingen defensiv fand ich es ein geiles Duell. Auf beiden Seiten natürlich diese 9 oder 10, wie auch immer, extrem vielen Sacks, die stechen natürlich heraus. Umso mehr finde ich aber, dass sich dann auch Jackson Arnold da relativ teuer verkauft hat für das Verhältnis. Was ich nicht verstehen konnte, ist, warum Auburn, die eigentlich extrem runlastig sind, so schnell das Laufspiel in so einem doch sehr engen Spiel haben sein lassen. Vor allen Dingen, wenn dein Quarterback einfach nur auf die Mütze bekommt und es quasi einfach den Pass-Rush sehr, sehr einfach macht, konnte ich es nicht ganz nachvollziehen.
Absolut.
Atir, ich fand in der ersten Halbzeit hat er mir gar nicht gefallen. Also da wirkten sie auch selber offensiv nicht rund, ziemlich sloppy. Und insgesamt haben sie sein Run-Game auch sehr gut aus dem Spiel rausgenommen. Ich glaube, er hatte 10 Carries für 29 Yards. Aber ja, er hatte am Ende eben doch wieder so seine paar Momente. Und darum geht es ja dann am Ende in solchen Spielen und auch für vielleicht das Thema Heisman später. Insofern, es war ein entertaining Game und man muss ehrlich sagen, Oklahoma verkauft sich doch echt überraschend teuer die Saison, teurer als wir alle anfangs gedacht hatten.
Definitiv, da wirklich große Leistungen. Ja, du hast es angesprochen bei Auburn, wirklich das Run-Game, es hat gefehlt. Man hat Jeremiah Cobb, den Top-Running-Back, der eigentlich in den letzten Spielen teilweise die Defenses platt gelaufen hat auf manchen Runs, einfach komplett nicht ins Spiel eingebunden. Der war gar nicht drin, 6 Carries, insgesamt nur für 61 Yards da gelaufen. Das ist schon, also die Runs, die er dann hatte, ab und zu mal rausgestochen, aber das ist schon. Ja, denn deine ganze Offensivtaktik, sage ich mal, seitens Auburn ist da ja gar nicht aufgegangen. Man hat ein ganz anderes Spiel auf einmal gemacht. Und das ist dann natürlich sehr, sehr schwer, wenn du das auf einmal anfängst zu machen. Also wenn du nicht mehr das spielst, was du eigentlich gewohnt bist.
Absolut. Wenn wir über Defensive Struggles oder Offensive Struggles besser gesagt reden, dann lass uns auch gleich über Utah gegen Texas Tech reden. Am Ende stand es 34-10 für Texas Tech. Wenn man jetzt nur das Ergebnis denkt, sieht man, wow, verdammt. Das war aber lopsided. Das war aber tatsächlich bis Mitte des vierten Viertels war das ein Three-Point-Game. Das war sehr lange wenig attraktiv. Also zumindest haben wir, glaube ich, alle wesentlich mehr Offense erwartet, als wir gesehen haben. Und am Ende ist Texas Tech dann doch nochmal explodiert, weggerannt und hat uns allen das gezeigt, was wir letzte Woche gesagt haben. Hey, für die ist das wirklich so ein Signature-Game und das kann die wirklich in der Conference ganz, ganz weit nach vorne bringen. Und auch mit dem Ergebnis am Ende, glaube ich, haben sich die Red Raiders einen riesen Gefallen getan, oder?
Ja, definitiv. Also da, also besser kann man es eigentlich nicht machen. Man hat nicht so viele Spiele jetzt, wo man, sage ich mal, ja, gesegnet ist mit Top-25-Gegnern, mit Gegnern, wo man wirklich weiß, okay, wenn ich die besiege, dann katapultiere ich mich ganz weit vorne ins Playoff-Rennen. Insbesondere deswegen ist so ein Sieg halt gegen Utah jetzt umso wichtiger, dass man da ganz oben mitreden kann. Weil wenn man draufblickt, die anderen Teams teilweise, was jetzt in den Wochen schon passiert, man sieht es einfach, die haben wirklich Gegner, die sind in den Top 10 gerankt. Die sind nicht nur in den Top 25, sondern in den Top 10. Und da ist natürlich für Texas Tech dieser Sieg umso wichtiger gewesen. Also ja, das jetzt muss man einfach einen glatten Lauf hinlegen, muss die anderen Gegner auch souverän natürlich platt machen, um in die Playoffs zu kommen. Aber auch was eine Performance Texas Tech. Also nichtsdestotrotz, dass man sich das da noch rausreicht, dass man im letzten Quarter davonläuft, dass man doch noch nach vorne kommt. Da hat man doch noch mal am Ende so seinen Groove auch, finde ich, gefunden. Also defensiv hat man doch im letzten Quarter noch mal draufgeschaltet. Der Quarterback-Wechsel, der ja stattgefunden hat,
der
des Spiels,
ja,
der war auch wichtig in gewisser Weise, weil einfach der Will Hammond, der Quarterback, der dann ja Ende drittes Quarter reinkam für den verletzten Baron Morton, ja, der hat's einfach noch mal, der hat dann noch mal ein bisschen mehr Swagger ins Spiel reingebracht und einfach damit mehr Kraft das nach vorne gedrückt.
Ja, das finde ich immer faszinierend, dass es im College Football, sage ich jetzt mal, deutlich häufiger funktioniert mit so einem Quarterback-Wechsel im Spiel. In der NFL sehen wir es grundsätzlich auch seltener, aber es funktioniert meistens auch nicht wirklich. Im College Football finde ich es immer wieder faszinierend, dass du dann so einen Spieler reinbringst, der was auch immer ein bisschen anders macht und dann kann das nochmal so einen Unterschied machen. Wie gesagt, es war lange Zeit, es war ja auch Turnovers auf beiden Seiten. Der Morton hatte ja auch zwei Interceptions, Dampier hat gar keinen guten Tag gehabt für Utah, der Quarterback, auch zwei Picks. Dazu hatten sie noch zwei Fumbles. Also es war wirklich für Defensivfreunde schön anzusehen, aber vielleicht nicht das, was sie erwartet haben. Und mit dem Hammond kam dann irgendwie nochmal so ein richtiger Spark. Und auf einmal, gewinnen sie das Ding. Ist dann auch immer spannend für die Zukunft, was passiert auf der Quarterback-Position bei Texas Tech. Aber ich glaube, das ist ein Luxusproblem.
Ja, das ist also ein Luxusproblem auf jeden Fall. Ich glaube, die werden da jetzt einfach schauen, wie ist das mit der Verletzung, weil ne, so gerne wechselst du dann den Starting Quarterback nicht aus. Das macht auch viel auf die Teampsychologie, auf den Zusammenhalt und natürlich. Aber man muss da ganz klar sagen, also ich glaube, das ist auch für so einen Will Hammond ein Moment, da kann ich dann als Spieler selber zeigen, jetzt ist my time to shine und das hat der gemacht und das hat der wirklich perfekt genutzt, ne, wo, wenn dann die Lichter angehen, dann musst du auch einfach wach sein und das hat er getan.
Absolut, und wenn wir schon, ey, heute haben wir aber auch so fließende Übergänge hier, wenn wir schon von Quarterback-Luxusproblemen reden, dann gehen wir zu Ole Miss gegen Tulane. Das war ja ein Spiel, was ich unbedingt auf der Liste haben wollte, als eines der Top-Spiele und es hat leider extrem, es hat mich enttäuscht, aber es war extrem einseitig. Mein gleich zum Quarterback-Thema, aber erstmal mein Grund, warum ich dachte, dass Tulane eine gute Chance ist, zum einen, wie sie bisher mit ihrem Quarterback, mit Retzlaff, aufgetreten sind, zum anderen, wie wenig überzeugend Ole Miss Defense bisher die Saison war. Und dann haben die aber, die haben offensichtlich das Memo bekommen. Vielleicht haben sie ja unsere Sendung gesehen, wer weiß. Und wir haben richtig abgeliefert. Also Retzlaff war, klar, es ist eine Offense, die sehr One-Man-lastig ist bei Tulane. Aber ich glaube, er hatte 51 Rushing Yards, nur 5 von 17 Pässen eingebracht. Der hatte auch nichts zu lachen, genau wie der Kollege in Auburn. Und Tulane ist nie, aber auch wirklich nie, auch nur ansatzweise in die Gänge gekommen. Und dann kommt noch der Punkt, dass Ole Miss zweite Woche in Folge auf Simmons, auf ihren Starting Quarterback verzichten mussten und der Backup, wie heißt er, Trinidad Chambers?
Genau, Chambers.
Der Name, ja. Einfach schon wieder total abgeliefert. Ich glaube, in beiden Spielen, die jetzt spielen durfte, insgesamt über 800 Yards aufs Board gezaubert. Ich glaube, 7 Touchdowns, kein Turnover. Und der Typ hat letztes Jahr noch Division 2 Football gespielt. Das sind so die Sachen, geil. Ich bin ja kein großer Lane Kiffin-Fan, aber da muss ich sagen, wenn es um Quarterbacks geht, hat er doch ein Näschen, ne?
Ja, und ich finde, das sind auch so die Stories, die dann Spaß machen. Das macht es nochmal, das macht einfach College Football so schön. Man muss sich vorstellen, der Junge ist jetzt Senior, also Trinidad Chambliss. Der geht in sein letztes Jahr College Football rein, hat sich nochmal wirklich auch selber als Spieler dann natürlich gesagt, du hast in der D2 ordentlich abgerissen. Und dann sagst du, hey, ich traue mir das zu, ich mache den großen Step in die Power 4, setzt dich dann aber im QB-Rennen nicht durch, merkst, oh, ich muss doch auf der Bank sitzen. Man hat ihn ja auch so ein bisschen geholt schon als so, okay, du bist erfahren, trainier den Jungen mal an. Und ja, quasi schon wie so ein College-Football-Journeyman, das, was wir eigentlich aus der NFL kennen, das war so ein bisschen ja teilweise angedacht bei dem Mann. Und jetzt bekommt er doch seine Chance zu scheinen und zeigt auch, warum war der in der D2 so erfolgreich, warum war das eigentlich der mit höchst bewertete Transfer-Portal-Quarterback überhaupt, weil das wirklich jemand ist, der nur auf diese Chance gewartet hat und die jetzt rausholt. Und ich finde, da muss man sich dann auch fragen in der ganzen Debatte, wie wird jetzt nächste Woche die Quarterback-Situation bei Ole Miss aussehen, weil das war pure Dominanz und das war auch von Trinidad Chambliss mit 17, 27, also der hat ja doch halbwegs alles angebracht. Ja, auch einfach, also Top-Performance, keine Interception, mit den Beinen extrem mobil, da ist richtig Feuer jetzt auf einmal drin und das Momentum musst du natürlich auch mitnehmen und dementsprechend umso spannender, wie es da weitergeht.
Absolut, absolut. War auf jeden Fall eine geile Performance von ihm. Und wie gesagt, Ole Miss, ich hatte sie ja noch nicht so, ich war ja nicht so der größte Fan, auch die ganze Saison bisher nicht, aber das Spiel fand ich war doch äußerst überzeugend, muss man ja ganz ehrlich
sagen. Es hat sehr Lust auf mehr gemacht, auf jeden Fall.
Das definitiv. Das waren ja eigentlich so die drei Spiele, die wir uns vorgenommen hatten, aber dann sind wir dann doch noch, das eine oder andere ist noch dazugekommen, aus Gründen, wie man so schön sagt. Bleiben wir doch bei dem Matchup SEC gegen AAC. Arkansas gegen Memphis, sicherlich eines der biggest Upsets des Wochenendes und du hast es mit auf die Agenda genommen, auch aus dem Grund, weil es für Memphis ein ganz, ganz wichtiges Spiel gewesen sein kann.
Ja, also für Memphis auf jeden Fall unglaublich wichtiges Spiel. Super knapper Sieg, den sie da eingefahren haben, insbesondere mit der Perspektive, Memphis ist ja eine Group of Five School, Arkansas Power 4. Da ist natürlich auch immer ein bisschen Hitze drin, also wer sich geografisch auskennt, man muss wissen, Memphis ist eine Stadt, die liegt an der Grenze zu Arkansas, dementsprechend ist man natürlich so ein bisschen, oh, wir sind auch Teil von Tennessee, so eine kleine Lokalrivalität drin, aber Memphis immer so ein bisschen auch, also es ist einfach eine Stadt, der geht's nicht so gut, sagen wir es mal so, denen geht's nicht so gut, na klar, wie soll ich es beschreiben, da gibt's halt eine Pyramide, die wird von Bass Pro gesponsert, das ist so das, da muss ich an Memphis denken, ansonsten denkst du an ja Rednecks, Outback, Elvis Presley ist da genau, ever hier die Range, ich will nicht den Namen sagen, sonst sage ich was Falsches, ich kenne mich nicht so aus. Ich hätte fast Everland gesagt, aber ich glaube nicht, dass sie so heißt.
Ich glaube, Neverland ist Michael Jackson gewesen.
Dann ist das Graceland, auf jeden Fall, naja, also yeah. Memphis bisschen ab vom Schuss, da versuchen sich footballtechnisch immer mal wieder so, ja, UFL, XFL, genau, ist halt Basketball, die Ecke, also da geht nicht so viel. Man probiert seit vielen Jahren was und jetzt ist das so ein Jahr mit diesem Sieg, da sage ich, habt alle Memphis auf dem Schirm, vielleicht ist das schon das Group of Five Team dieses Jahr, was so, ja, das, was letztes Jahr eigentlich Boise State war, was die letzten Jahre auch Boise State war. Memphis ist ein Program on the Rise, die haben eigentlich eine super spannende Geschichte, das macht wirklich Spaß, sich da auch reinzulesen. Die haben mit Ryan Silverfield einen sehr spannenden Head Coach. Das ist eigentlich jemand, der ist auch erst relevant in der ganzen Debatte, seitdem er bei Memphis ist. Memphis ist eigentlich so ein Programm, die haben immer wieder Heartbreaks, da gehen dann auch die guten Headcoaches weg, wenn sie sich da einmal durchgesetzt haben.
Das ist egal.
Und ja, und dieser Mann hat quasi der Stadt aktuell Hoffnung gegeben, weil noch sagt er, ja, ich gehe nicht weg, also noch in die SEC und sonst wie, ne, gehe ich nicht. Ich habe hier, ja, ich will hier einmal meine Cinderella-Story haben. Also in 2 Jahren ist der weg. Naja, auf jeden Fall unglaublicher Statement-Sieg. Man gewinnt 32-31 und auch mit was für einem Team-Effort. Also das ist wirklich ein Spiel, wenn man Bock hat, Highlights zu gucken, dann lohnen sich hier die Highlights, insbesondere das Ende mit dem starken Run vom Backup, der rauf musste, weil dem Starting QB der Helm abgeflogen ist und der dann ein Play runter musste in der kritischen letzten Minute. Also wirklich, und dann ja läuft er los, holt einen First Down raus mit einem Run. Also was ein Effort. Das war, also manchmal gibt es Spiele, da könnte man dann auch sagen, ja, okay, wenn du im Lexikon nachguckst, was ist Willenskraft, was ist Umsetzung, das war dieser Team-Effort, den Memphis da gezeigt hat. Und einfach, ja, da haben sie gesagt, ey, im Süden muss man uns jetzt auch auf der Karte haben. Also logisch. Brutal.
Ja, und vorhin ist ja nicht nur das, es kam ja dann noch hinzu, dass das Arkansas das Spiel auch sehr, sehr, sehr unglücklich verloren hat. Ne? Also die sind ja eigentlich schon kurz vor der Endzone gewesen, eigentlich schon für Field Goal aufgestellt und sagten, wir machen nochmal einen Lauf und dann fahren wir da weg. Irgendwo kurz vor der Endzone. Wie bitter, wie bitter, wie bitter. Also hätte auch anders laufen können, aber wie du sagst, ich finde auch Memphis ist in den letzten Jahren immer mal wieder so ein Name gewesen, den man gesehen hat. Auch immer wieder das eine oder andere Talent in die NFL geschickt, aber nie so der ganz große Sprung. Und jetzt haben sie so die Chance dazu, nachdem Boise ja schon ein Riesenei gelegt hat. Und Tulane, Memphis spielen in derselben Conference, spielen auch nochmal gegeneinander. Ich glaube, in Memphis sogar am Ende der Saison. Also das wird sicherlich ein Spiel sein, was extrem wichtig ist für den Sieger, ja.
Absolut, also es hat definitiv, also das ist ein Programm, das macht Spaß, das lohnt sich, wenn man ein bisschen so auch die kleineren Programme verfolgen will. Ich glaube, Memphis ist da eine sehr gute Wette für das Jahr.
So, was hatten wir denn noch? Wir hatten noch, worüber noch mal ganz kurz natürlich reden müssen, ist Indiana gegen Illinois. Das wäre vor 3 Jahren ein Spiel gewesen, was einfach einen Toten interessiert hätte.
Also das wäre so wirklich,
1-8 gegen 2-7 in der Big Ten. Aber wie sich die Zeiten ändern, Brett Bielema hat Illinois groß gemacht. Mit jedem Sieg ist er auch 10 Kilo schwerer geworden. So ein Insider-Witz. Und Indiana ist ja nun auch im 2. Jahr in Folge eine große Nummer. Und das Ding war ja, also das war ja ein Kantersieg sondergleichen. Indiana ist da rein und hat einfach, bevor Illinois auch nur ein Wort sagen könnte, haben sie ihn einfach schon mal einen aufs Maul gegeben, auf Deutsch gesagt.
Ja, wirklich.
Und dann ist es einfach, was war es am Ende, 63-10.
Ja.
Irre. Also das hat keiner kommen sehen und ist natürlich für Illinois, die vorher an 9 gerankt waren, herbes Ding gewesen. Und Indiana andererseits hat untermauert, hey, das, was wir da letztes Jahr geleistet haben, war kein Zufall. Ihr müsst wirklich mit uns rechnen. Ich möchte sie jetzt noch nicht Big Ten Powerhouse nennen, aber das war auf jeden Fall, das war auch ein Statement-Win.
Also das ist so ein Win, ab jetzt musste ernst genommen werden. Wer da nicht Indiana, glaube ich, ernst nimmt, der wird dann auch stolpern. Also vor allem, wenn man nochmal auf die letzten Spiele, die dann guckt, die so in der Saison kommen, also mit Penn State und Oregon, hat man da ja wirklich noch zwei absolute Giganten vor der Haustür, mit denen man sich messen muss bei Indiana. Und das war wirklich von Indiana ein Statement-Win, auch wenn man auf die Performance guckt. Also Fernando Mendoza, einen besseren Tag hätte er eigentlich gar nicht erwischen können. 21-23, also 21 Pässe angebracht, 23 geworfen. Davon, glaube ich, einen Pass auch fallen gelassen, sagen wir es mal so. Also er hat seine Bälle angebracht, er hat seinen Job gemacht. Und der hat seinen Job absolut fantastisch gemacht. Der hat den so gut gemacht, da sagt man dann noch, hey, Junge, hier, Telefon klingelt und das ist die NFL, die möchte ich dann im Draft haben. Also das war ein Statement-Game. Und Mendoza hat sich da ganz, ganz nach oben gespielt.
Ja, genau. Da kommen wir auch später nochmal kurz drauf auf das Thema, auf das Heisman Race. Und das letzte Spiel war nochmal ganz kurz schauen auf eigentlich ein Big Rivalry Game. Aber so ganz aktuell will nur ein Team wirklich mitspielen, Miami gegen Florida, und gab das nächste Mal auf die Mütze für Florida. Kurz gefasst kann man sagen, eigentlich, die gehen beide in sehr unterschiedliche Richtungen gerade, ne?
Sehr, sehr. Und das ist auch sehr interessant, weil es gibt natürlich immer Jahre, also es gibt viele Jahre, da ist nur eins von beiden Programmen dominant, ist mir aufgefallen. Und es wechselt sich so ein bisschen ab, ne? Also je nachdem, was gerade in Florida, glaube ich, abgeht, je nachdem hat halt Miami oder Florida die Kohle. Ja, für Florida ganz, ganz bittere Nummer einfach, ne? Also das ist auch, da muss man sich dann auch in der Headcoaching-Debatte mal hinstellen und fragen, ja, ist der Mann, den wir da an der Spitze haben, noch derjenige, den wir die nächsten Jahre da haben wollen? Oder ist es doch vielleicht Zeit, die Reißleine zu ziehen und mal den Wechsel zu machen? Weil wenn man jetzt das früh in der Saison tut, dann positioniert man sich auch gut, aber dazu gleich nochmal mehr. Warum das natürlich immer, ist aber für Florida einfach ganz, ganz bitter. Also auch eine Niederlage, die wehtut, und es wird nicht leichter werden. Also man hat, glaube ich, wirklich mit das ekligste Schedule. Also insbesondere, wenn man auf die jetzige Situation guckt, gar nicht im Blick vom Voraus in die Saison gehen, sondern mit der jetzigen Entwicklung von den Gegnern, die man noch haben wird. Da ist ja fast alles irgendwie in der Top 10 oder Top 15. Ja, das wird für Florida, glaube ich, ein absolut brutales Jahr. Das wird, ja. Da kann man sich auch mal 2 Bier aufmachen.
Ja.
5 Minuten.
Das ist, wenn wir jetzt gleich zum nächsten Thema kommen, dann doch, ich meine, wir hatten das Thema Florida und Billy Napier ja schon, das war auch letzte Saison schon ein Thema, aber der sitzt noch auf seinem Stuhl. Da sägen Leute seit Wochen dran, aber er sitzt noch da.
Wie hoch ist denn der Payout? Das ist, glaube ich, da die Frage.
Der Payout waren es nicht 25 Millionen? Ich glaube, das war sogar im Vergleich zu anderen Kollegen okay. Trotzdem, ordentlicher Batzen geht. Aber ja, wenn wir schon darüber reden, du bist raus, Dann Mike Gundy, Head Coach, nicht mehr Head Coach, Oklahoma State. Wir haben es ganz, ganz pathetisch Goodbye Gundy genannt. So, damit habe ich tatsächlich nicht wirklich gerechnet. Vor allen Dingen nicht vor eben dem einen oder anderen Coach. Also ich als ich das vorhin gelesen habe, dachte ich, wow, krass. Klar, keine schöne Saison bisher, überhaupt nicht. Dann verlierst du das erste Mal seit Anfang der 50er gegen Tulsa zu Hause. Auch überhaupt keine schöne Performance, Ausgebot zur Halbzeit etc. etc. Alles nicht geil. Ja, du hast natürlich auch deinen Starting Quarterback schon früh in der Saison verloren, gleich am ersten Spiel. Hilft auch nicht. Letzte Saison war auch schon hässlich. Aber wenn jemand, ich glaube, er war jetzt im 21. Jahr,
ja.
Und hat 18 Mal eine Winning Season gehabt. Ich weiß nicht, wie oft er das Team, also in den 16 Jahren vor Mike Gundy hatte Oklahoma State 4 Winning Seasons. Ja, also er ist einfach einer, wo du weißt, den bauen die halt irgendwann eine Statue vor das Stadion. Ist einfach Fakt. Ja, der hat ja vorher auch schon als Spieler, als Assistant Coach, er hat, glaube ich, fast 40 Jahre seines Lebens an dieser Uni verbracht. Und dann finde ich, ist es bei allem, ich verstehe, es ist auch ein Business und jetzt vielleicht noch mehr Business, als es vor ein paar Jahren war. Aber ich finde, das ist dann in dem Fall auch irgendwie eine Frage des Respekts, so jemanden so nach einem Drittel der Saison zu sagen, danke für nichts. Wie siehst du?
Also ich finde, genau von der Symbolik finde ich, da, das ist es genau das. Also es ist symbolisch irgendwo schon eine Respektlosigkeit gegenüber diesem Trainer, gegenüber diesem Mann. Das, was er der Universität geleistet hat, das hätte man auch, glaube ich, in Würde einfach beenden können oder die Saison in Würde beenden können. Da muss man sich wirklich auch, glaube ich, teilweise fragen, was ist dann hinter den Kulissen vorgefallen, ob der sich dann da mega mit dem Athletic Director verkracht hat und mit dem President und ob dann da ja irgendein Rosenkrieg noch kommen wird. Hoffen wir es natürlich nicht. Wäre einfach nicht schön, weil es immer auch vom Sportlichen ablenkt. Ja, ich glaube, das ist einfach eine ganz, ganz bittere Situation. Ich glaube, da hat vor allem Oklahoma State sich jetzt einfach gesagt mit so einem wirklich eiskalten Schulterzucken, so, ja, ach komm, scheiß drauf. Jetzt perfekter Moment, ziehen wir die Reißleine, dann sind wir als allererste schon positioniert in der großen Headcoaching-Suche, die sowieso nach der Saison stattfinden wird. Also wir haben generell eine Saison, die jetzt schon super, super wackelig ist. Also man hat lange nicht mehr im College-Football so früh so viel generell über das Coaching-Karussell geredet, über Headcoaches, die gefeuert werden müssen, die gefeuert werden sollen. Also auch
vor allem gefeuert worden schon.
Oder auch schon gefeuert wurden. Ja. Also wir haben, ich habe da heute einen Tweet gesehen von Stuart Mandel, dass inzwischen schon es gibt schon 4 Job-Openings, also ne, offene Stellen an Power-4-Schulen und das, ja, letztes Jahr hatten wir 3 nach der Saison, also und wir sind jetzt, wir gehen jetzt in die 5. Woche und wir haben die 4. Woche gerade hinter uns und wir haben schon 4 offene Headcoaching-Jobs. Natürlich, Stanford war schon vor der Saison offen, aber nichtsdestotrotz, also der Job wäre auch wahrscheinlich nach der Saison offen gewesen, hätte man den Headcoach damals behalten. Dementsprechend, also das ist College Football ist einfach in einem massiven Wandel und ich finde auch diese Entlassung jetzt von Mike Gundy ist auch genauso symbolisch für diesen Wandel, den College Football mit dem NIL durchläuft, weil der Mann hat auch einfach die NIL-Phase verpasst, beziehungsweise die ganze Schule. Und das ist jetzt, ja, das ist der Rattenschwanz, den sie jetzt abbekommen. Das ist einmal der Boomerang, der zurückfliegt.
Denkst du, dass diese frühen Entlassungen, also weil, seien wir mal ehrlich, ja, egal ob College Football oder NFL, wenn ein Head Coach früh entlassen wird oder während der Saison entlassen wird, ist die Saison für den Arsch. Also da kann auch keiner mehr irgendwas retten, weil da ist einfach viel zu wenig Zeit. Denkst du, das hat gerade jetzt mit dem College-Football schon viel damit zu tun, dass man sagt, okay, wir wollen gewisse Recruits nicht verlieren, wir müssen gucken, dass wir die wichtigsten Spieler irgendwie glücklich machen und die sind gerade unglücklich, dass das eine größere Rolle spielt als in der Vergangenheit, weil es halt ums Geld geht auf einmal?
Genau, also ich glaube, also man weiß, es geht ums Geld. Ich glaube, das ist gar nicht so ein Riesending mit die Coaches jetzt feuern, dass man dann, also man verliert sowieso nämlich seine Recruits, man wird auch auf jeden Fall aufgrund dessen, dass man diesen Headcoach gefeuert hat oder wenn man seinen Headcoach feuert, einige Stammspieler ins Transferportal verlieren, weil das ist einfach, das ist jetzt, seitdem es das Transferportal gibt, ist das einfacher denn je und Spieler gehen nun mal halt zu Colleges, weil sie den Trainer mögen. Am Ende des Tages kannst du noch so viel Geld bekommen, wenn du mit dem Trainer nicht klarkommst, sagst du, ach, dann nehme ich, weiß ich nicht, statt 2 Millionen nehme ich nur 1,5 oder so bei einer anderen Schule. Also wenn du ein Top-Player bist, bist du ein Top-Player an der Stelle. Aber das ist halt viele Spieler, auch vor allem so die Three-Star-Recruits und so, die sage ich mal am Ende den Roster auffüllen und dann doch oft scheinen. Also die nicht gesehenen Helden dieser Teams. Das sind oft dann Leute, die dann wegwechseln, weil sie sagen, oh Mann, ich hatte so eine gute Beziehung mit dem Trainer. Und du weißt ja auch, wenn der Headcoach geht, Dann wird auch nach der Saison der Coaching-Staff ausgewechselt. Also das wird ja jetzt ein Rundumwechsel sein. Da ist natürlich auf der anderen Seite das Transfer-Portal auch wiederum da, dass man jetzt halt einfach auch sich nach dem Motto 90 neue Spieler suchen könnte. Aber das ist einfach für die Booster ist das super wichtig und am Ende für die Spieler, für die Recruits, die man hat, in dem Sinne wichtig, dass man halt früh sich einen neuen Headcoach holen will, weil der ja auch der muss ja eine Beziehung mit den Spielern aufbauen, die sie am Ende am Highschool Signing Day unter Vertrag nehmen wollen.
Es führt natürlich dann dazu, weil das dauert ja keine 30 Minuten nach so einer Entlassung, dass sofort Artikel erscheinen und das sind hier übrigens die besten Kandidaten. Es führt natürlich gleichzeitig eben dann auch zu einer gewissen Form von Unruhe an anderen Unis, ne, wo eben ja. Der Name taucht hier auf, der Name des Coaches taucht da auf und du als Spieler denkst, oh, ey, Coach, was ist los? Also auch, und das kann ja auch wiederum deren Saison, egal wie gut sie oder schlecht sie gerade läuft, beeinflussen. Also das zieht wirklich auch so einen Rattenschwanz mit sich. Denkst du denn, wie gesagt, 4 sind jetzt schon vakant, glaubst du, da kommen noch 2, 3 dazu oder noch mehr vor Ende der Saison?
Ja, wir haben Billy Napier schon angesprochen, also Florida kann einfach passieren. Das ist.
Da frage ich mich aber, worauf warten die denn noch? Also genau, was ist der Grund, warum die es noch nicht getan haben?
Ja, also ich glaube wirklich, bei dem wird es der Buyout sein oder was auch immer für Klauseln da noch dranhängen. Oder die mögen den Mann einfach. Also man muss ja auch sagen, man ist in Woche 5. Also es kann ja noch, man kann, sage ich mal, noch die Saison, man kann sie ja noch retten. Also sie ist ja nicht verloren.
Ja,
ich glaube, bei Oklahoma State war es wirklich so ein, also wenn man auch das Video danach, nach dem Spiel gesehen hat, da geht er nochmal so winkend durch, aber wirklich im Gesicht siehst du eigentlich schon so ein, ach, ihr könnt mich alle mal, ich hau ab, so ungefähr. Also der hat, glaube ich, auch die Zeichen der Zeit gesehen. Aber das ist, also ich glaube, bei Florida glaubt man noch an den Turnover und man hat ja auch wirklich super viel Geld in die Hand genommen und es ist das erste Jahr, in dem das Geld auch wirklich angeblich erst ankommt und. Also ich glaube, da die wissen selber eigentlich nicht, worauf sie warten. Die warten wahrscheinlich drauf, dass irgendein Spieler betrunken Auto fährt oder so, aber falscher Bundesstaat. Ja, also das ist schwer. Also ich glaube, das ist einfach, ja. Es ist noch zu früh, also ich finde so Woche 6, Woche 7, da wird eigentlich immer dann, da kannst du ordentlich anfangen, die Coaches zu feuern. Und das wird dieses Jahr wird ein turbulentes Jahr, weil wir wirklich einige Leute noch fallen sehen werden.
Ja, hier sehen wir für alle die Zuschauer noch ein schönes, das ist Mike Gundy einfach. Sonnenbrille, schöner Fokuhila, geiler Typ. Immer für einen Spruch gut gewesen, und dachte, oh, hast du nicht gesagt, oder?
Der ist, also man wird da jemanden, also ich werde ihn vermissen, definitiv, von den Interviews, entertaining Typ, auch wenn ich jetzt bei den letzten viralen lustigen Interview seinen Bauch nicht sehen wollte, aber ansonsten, ja, also das ist, der wird auch irgendwo sehr schnell, glaube ich, in der SEC oder bei einer Big Ten Top-Schule
ich bin ganz so sicher. Landen.
Außer er möchte es nicht.
Ich wollte gerade sagen, ich könnte mir vorstellen, dass er, wenn du wirklich so lange an einer Uni bist, dass du irgendwie, dass es dir schwerfällt zu gehen, woanders hinzugehen. Ja. Und man muss es ja eben, der größte Grund war ja, dass sie eben das ganze die ganzen aktuellen Entwicklungen verpennt haben. Ja? Also,
ja.
Und da fragst du dich natürlich auch, kann der das denn? Und kann er so schnell? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass auch mit so einem fetten Buyout, mein Gott, dann sitzt du halt mal 2, 3 Jahre, gehst angeln und jagen und gut ist. Machst irgendwie Experte im Fernsehen ein bisschen und dann irgendwann juckt sie wie in Fingern.
Also das könnte auch sehr gut sein, ne? Also entweder landet der im Fernsehen oder der macht Cliff Kingsbury, macht jetzt erstmal ein Jahr in Thailand und nimmt sich wirklich, also bloß fernab von all dem Zirkus.
Wer ich glaube, wer, oder wo ich fast schon überrascht bin, ist natürlich dann wieder auch ein persönlicher Einschnitt hier, aber dass nach dem letzten Spiel die Wisconsin Badgers nicht die Reißleine gezogen haben und Luke Fickell entlassen haben, das war für mich, den sehe ich tatsächlich auf einem extrem wackeligen Stuhl, wie auch Billy Napier. Auch da, am Ende spielt auch wieder Geld eine Rolle, ja, Buyout und wie geht's dann weiter und tralala, du hast dich da extrem committed zu einer Person, die es aber leider überhaupt nicht hinkriegt. Das war, nur wenn ich den Spielplan der Badgers sehe, sehe ich keine Chance, dass sie dieses Jahr noch ein Spiel gewinnen, ehrlich gesagt.
Es wird auf jeden Fall sehr schwer.
Also, das ist heftig. Was ist passiert? Wie schnell es manchmal gehen kann. Ja, das ist auf jeden Fall ein Kandidat. Und dann, gut, Dabo Swinney, glaube ich nicht. Also so blöd kann man nicht sein, so ein Coach einfach nach einer schlechten Saison, so sie denn schlecht wird. Sie sieht nicht gut aus gerade. Ja, wir hatten wieder ein Spiel, wieder eine Clemson-Niederlage. Wieder wirkte die Offensive nicht rund. Also das ist ja eigentlich so ein Team bei Clemson, was so experienced auf fast allen Positionen ist, dass du dich wohl, wie kann das sein? Der Quarterback, den viele für einen First-Round-Pick halten, performt nicht. Die Receiver, die so talentiert sind, performen nicht. Die D-Line, die beste in der Nation sein soll, nicht zu sehen. Also das ist so ein Gesamtkunstwerk-Scheitern, nennen wir es mal so.
Ja, und vor allem, es ist ja wirklich ein Trainer, der, also das ist auch nochmal was anderes, deswegen ist Dabo Swinney viel schwerer antastbar. Das ist ja jemand, der hat dir eine Championship geholt, wegen dem bist du überhaupt relevant. Also muss man ja mal so sagen. Also Clemson ist ja wirklich erst in der Relevanz ganz, ganz stark. Also deswegen, also du kannst nicht ans 21. Jahrhundert, sag ich mal, denken, ohne an Clemson, Dabo Swinney. Also diese Kombo, das ist einfach miteinander verheiratet, das ist verschmolzen. Also das ist eine Dynastie, das ist eine Ära. Und ich glaube auch nicht, dass man da bei Clemson von dem Mann loslassen möchte. Also ich glaube, dem wird man noch einiges verzeihen. Und da wird man halt sagen, ja, okay, dann muss der Junge jetzt 1-2 Jahre halt erstmal lernen, wie NIL funktioniert, bis wir wieder relevant sind.
Ich denke auch. Und letztes Jahr waren wir auch schon an so einem ähnlichen Punkt, direkt nach Woche 1, nach der Klatsche gegen Georgia. Und am Ende waren sie in den Playoffs. Also, aber ja, die Erwartungen waren natürlich andere. So, ihr könnt ja gerne mal, wo auch immer, bei YouTube in irgendwelchen Postings, Social Media hinterlassen, was ihr glaubt, welche Unis sich von ihrem Coach trennen werden. Oder, ihr könnt auch klar sagen, und welche Coaches sich trennen, Unis sie trennen sollten von ihren Coaches. Und dann haben wir auch ein bisschen Spaß. Und wir ziehen mal weiter in die Top 25 für diese Woche. Wir müssen keinen, wie heißt das dann, Seminole Stump uns anhören diese Woche von
Was? Ich mach's kurz. Oh.
Yeah. So, den brauchen wir diese Woche nicht. Ja, wir einmal kurz geteilt. Für alle, die es lieber sehen als hören. Ein bisschen was hat sich hin und her geschoben vorne, aber am Ende sind die ersten 5 dieselben. Ohio State, Miami jetzt an 2, Penn State 3, LSU und Georgia, Oregon an 6 geblieben, Oklahoma jetzt hoch auf die 7. Das heißt, Florida State ist einen Platz gefallen. Texas A&M hoch auf 9, Texas auf 10 runter, trotz eines deutlichen Siegs gegen Mighty Sam Houston State. Indiana mit dem Landslide Victory auf 11 hoch, Texas Tech nach dem Utah State Sieg weiter hoch, Ole Miss weiter hoch. Iowa State ist tatsächlich so ein bisschen, ich glaube sogar ein oder zwei Spots gedroppt. Ist dann halt mal Pech, wenn die anderen alle hoch gewinnen und du spielst nicht. Ja. Tennessee.
Ja, beziehungsweise man spielt dann gegen so ein kleines Ding auf.
Genau, Tennessee spielt bleibt dann 15. Georgia Tech, auch das erste Mal seit Ewigkeiten 4-0. Ist weiter mit dabei. Alabama, Vanderbilt, unsere kleine heimliche Liebe hier in der Sendung, ist an 18. Michigan an 19. Auch ein sehr schönes, spannendes Spiel gegen Nebraska gewesen. Also Justice Haynes spielt auch eine brutale Saison der Running Back. Also irre. Mizzou mit einem starken Sieg gegen South Carolina an 20. USC. Ja, es ist auch mal wieder gewöhnungsbedürftig, USC in den Top 25 zu sehen, war die letzten 2 Jahre nicht so oft der Fall. Notre Dame kann doch noch gewinnen. Illinois deutlich gefallen und frisch mit dabei sind auch TCU und Brigham Young. Gerade TCU, finde ich, gefällt mir sehr gut dieses Jahr. Also die sind eine Uni, mit der man, die auch wieder Spaß macht zuzuschauen.
Ja. Ja, die muss man auf dem Schirm haben. Ja. Also die darf man vor allem nicht unterschätzen und nicht vergessen. Also das ist so ein Team, die schleichen sich jetzt einfach mal wieder ran.
Wenn wir jetzt gehe ich hier mal ganz ab vom Schuss. Ihr könnt ja weiter, wenn ihr zuschaut, hier noch einmal auf die 25 sehen. Da gibt es jetzt, glaube ich, nicht viel auszusetzen dran. Also TCU hat ja einen der wildesten Teamnamen überhaupt, finde ich. Die Horned Frogs. Also keine Ahnung, wo das herkommt, wie man darauf kommt. Aber setzt du noch einen drauf, sagst du, okay, mir gefällt ein anderes Team, die haben noch einen viel bescheuerten Namen?
Es gibt, also jein, also mir fällt es jetzt spontan nicht ein, aber es gibt so eine Mannschaft, die haben, ja, also nicht so ein Weihnachtsbaum, aber was waren das? Ich glaube, eine Artichoke oder so, die Fighting Artichokes, die irgendwo schwirren die rum in der Versenkung von den kleinen Colleges.
Das ist auch geil.
Ja, irgendwie, Fighting Artichokes, irgendwie sowas. Es ist auf jeden Fall vollkommen bescheuert.
Ich meine, es gibt auch die Raging Cajuns, das ist auch...
Genau, also es gibt ja auch, also wenn ich in Amerika Leuten von unseren Footballteams hier erzähle, sind die mal schockschwere Not. Es gibt die Unicorns.
Ja.
Das ist auch mal für die ein Teamname. Naja, es gibt auch noch in Mailand ein Team, dessen Name
ja, ich das hat noch einen bekannteren Namen, ja.
Den finden sie dann nicht so lustig, aber ja, genau. Also ich hab mal schnell gegoogelt. Also es gibt das Scottsdale Community College und das sind die Fighting Artichokes. Die kenne ich noch damals aus dem Junior College Football, bevor sie in Arizona leider Junior College Football eingestellt haben. Aber ja, das ist so das mir bekannteste, zumindest bescheuertste, ja, von allen Teams mit Namen her.
Ich finde auch die Boilermakers in Purdue ja, interessant.
Es gibt schon wirklich wilde auch. Ich finde auch von Western Kentucky das Maskottchen super witzig.
Das ist aber ein witziges Kentucky.
Das ist ja einfach.
Die Hilltoppers, ja. Das ist, genau, was also ein Hilltopper ist.
Da muss ich immer als dran denken, so wenn man als Kind noch zu McDonald's gegangen ist, also vor 20 Jahren war es ja noch ganz normal, dass sie ihr Ronald McDonald Menü hat, und dann gibt's ja diesen Typen, den sie mal vor ein, zwei Jahren damit irgendeiner TikTok-Kampagne wiederbelebt hat, diesen lila Blob, und der von Western Kentucky, der ist ja einfach nur in Rot. Also das kann man ja.
Das stimmt. Echt spannend, so ein Logo, mal fällt mir der Name aber gerade nicht ein. Ich glaube, es ist D3. Die sind doch regelmäßig die letzten Jahre mit davon, D2 oder D3. Die haben so einen hässlichen Esel mit Dynamit irgendwie in der Schnauze. Mm. Die Miners.
Ich glaube, die Colorado School of Mines.
Ja.
Colorado in der D2 ist auch.
Sehr geiles Logo.
Akademisch zumindest ein Powerhouse.
Ja, aber wenn ihr euch da draußen noch irgendwas, ich meine, wir reden hier über jede mögliche Division. Also, da gibt es bestimmt noch welche, die wir gerade völlig übersehen haben, vernachlässigt haben. Also, gibt's gerne mal zum Besten, finde ich. Ist immer wieder lustig, weil da gibt's ja wirklich Hunderte, Tausende.
Klingt doch nach einer guten Idee, dass wir in der Offseason auf jeden Fall da nochmal durchgehen werden und dann das beste Maskottchen dieses Jahres raussuchen werden. Aber das ist Offseason-Content.
Stimmt, das stimmt. So, dann gehen wir nochmal weiter zum Thema Heisman. Heisman Trophy Race. Ja, man kann's ja als Einstieg recht kurz machen. Nix mehr Arch Manning, nix mehr Kate Klubnik, auch beinahe nichts mehr Garrett Nussmeier, so die großen Namen, die vor der Season gehandelt wurden und hochgehandelt wurden, auch bei den Buchmachern, die finden gar nicht, beziehungsweise nur sehr wenig und selten statt. Und wir haben ganz andere Namen, über die wir jetzt reden und die sich auch immer mehr festigen bei dem Thema. Mathieu haben wir schon oft genug angesprochen. Mendoza ist auch einer dieser Spieler. Was hast du, wen hast du? Hast du neben den beiden noch andere so, wo du sagst, ey, die performen richtig krass?
Also ich muss einmal ganz kurz die Chance nutzen, für Mendoza zu sagen, da muss ich immer an die Simpsons denken, weil es da so eine Folge gibt, wo immer gesagt wird, Mendoza. Aber wollte ich einfach hier mal reinwerfen für alle, die Simpsons kennen. Vielleicht kennt das ja jemand. Ja, auf jeden Fall, also Dante Moore, müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Der ist top.
Again, ja.
Vergessen wir auch, sage ich mal, in Europa mehr als die da drüben in Amerika, weil es einfach von den Zeiten wirklich brutal ist, dieses Team zu gucken. Die haben sich so ein bisschen angeschlichen mit einem, sage ich mal, langweiligen Saisonstart-Schedule. Oregon wird, glaube ich, jetzt vor allem super interessant. Das wird jemand, da kommen wir auch noch zu, der also ne, in der Preview, das ist einfach ein Quarterback, der hat jetzt die Chance, da ein Game zu spielen, das alles festigt. Und dementsprechend muss man da gucken. Das ist schon damals Dante Moore Top Highschool Recruit gewesen. Der ist dann ja, ich glaube, zu Oregon erst auch getransfert, also gar nicht ganz ursprünglich da mal gewesen, da angefangen. Das ist ein Top-Player, der hat super Statistiken, den hat man so ein bisschen vergessen, weil er an der Westküste ist und bei Oregon und. Aber der hat sich da jetzt richtig reingespielt in den Groove und der zeigt jetzt eigentlich so richtig, okay, Leute, hier bin ich. Ja, ich kann was und ich liefere auch ab und Performance und Oregon ist sowieso ein Team to beat. Und dementsprechend ist er da natürlich in einer absoluten Idealposition. War übrigens ursprünglich mal bei UCLA 2023.
Ja, genau. Und der hat auch da gespielt, gar nicht so schlecht. Damals, ja, das stimmt.
Hat nur gemerkt, dass UCLA damals wie heute einfach nicht funktioniert. Wenn du Heisman werden willst, dann wirst du da weg.
Dann, ja, definitiv. Ja, das sind, also ich meine, noch ist, glaube ich, die Anzahl der Spieler immer noch recht hoch. Also ich finde auch Reed von Texas A&M ist ein Quarterback, den man bisher auf der Uhr haben muss. Man muss auch Carson Beck aktuell definitiv noch mit dabei haben bei Miami. Da sind sicherlich noch eine.
Ja.
Ey, selbst unseren Freund
sind noch viele da.
Diego Pavia spielt eine riesen Saison bisher.
Ja? Deswegen. Also, ja, Diego Pavia ist noch da. Man hat ja auch Gunnar Stock noch nach wie vor in der Debatte, den man auf ein Auge haben muss. Man muss auch Tennessee mit Joey Aguilar, ne, nur weil sie jetzt ein Spiel gegen UTA verloren haben, heißt es noch lange nicht, dass der raus ist aus dem Rennen und. Die Saison ist noch jung und da gibt es noch viele. Das kristallisiert sich langsam raus, aber. Man kann schon ganz klar sagen, es hat sich da eine Spitze abgesetzt.
Ja, das sieht auch, also bis auf Ahmad Hardy, würde ich jetzt mal sagen, von Missouri, sehe ich jetzt nicht so wirklich einen Running Back noch wirklich im Rennen. Also auch wenn ich, Justice Hayes, Michigan spielt geil, aber ich glaube, Hardy ist aktuell so der einzige Running Back, der wirklich so mit auf der Liste steht. Sonst sind es halt wirklich Quarterbacks. Selbst Jeremiah Smith ist bisher so ein bisschen, der Receiver von Ohio State, so ein bisschen ruhig, finde ich noch.
Nicht, der hat noch nicht die Spiele, wo du sagst, ja, okay, der muss jetzt, das ist, ja, Travis Hunter 2.0 und. Also das ist ja noch gar nicht vorgekommen bisher. Der hat noch nicht so abgeliefert.
So sieht's aus. So, dann wisst ihr da auch ein bisschen Bescheid. Und dann wird's eigentlich schon Zeit, dass wir auf die Preview für die nächste Woche gehen. Da haben wir uns drei, also das war auch wirklich leicht, fand ich, diese Woche.
Ja, diese Woche war leicht.
Gibt auch noch ein paar andere geile Spiele, keine Frage, aber das ist jetzt, also wir fangen an mit LSU gegen Ole Miss, SEC-Klassiker und auch, wie wir vor der Sendung festgestellt haben, auf einem persönlichen Level, auf einem familiären Level, ein äußerst pikantes Matchup, oder?
Es ist wirklich, also das sind die Dinge, ja, dafür lieben wir College Football dann auch. Also das ist, ne, also es ist einfach super witzig für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Also das ist, ja, die Tochter vom Ole Miss Head Coach Lane Kiffin datet den Starting Linebacker von LSU, Whit Weeks. Dann kam dazu, die haben jetzt diese Woche ein gemeinsames Pärchen-Foto bei Instagram hochgeladen, ich glaube auch bei Twitter hochgeladen und die Tochter hat es hochgeladen. Also es ist super viel Drama, was da eigentlich passiert. Wenn ihr also eure Freundin auch heiß machen wollt, dass sie mal Football guckt und sich dafür interessiert, das ist eigentlich so ein bisschen die Background-Info. Mit der kann man sich da bestimmt Schützenhilfe holen. Ja, und dann kommt einfach raus, okay, von deiner rivalen Schule, also die Jungs, auf die du sowieso keinen Bock hast, Team to beat, mit der schwerste Gegner in der Saison, kommen dann solche Mindgames, dass die Tochter ja einen Spieler hochlädt mit dem Starspieler von der rivalisierenden Universität. Das ist jetzt hier Papa, das ist jetzt mein Freund. Das ist schon eine harte Nummer und das hat einfach eine persönliche Ebene. Natürlich muss man alles harmonisch halten, also ist jetzt nicht irgendwie Gift im Brunnen oder so, aber es ist schon sehr nah dran. Also es ist schon, ja.
Ich finde es sehr, es ich finde es einfach, ich meine, wir können auch über das Spiel reden, können wir auch machen, aber müssen wir ja gar nicht. Ich finde es eine geile Geschichte und es ist auch so, irgendwie, weißt du,
persönlich.
Ich bin mir sicher, im Hause Kiffin war es immer, Baby Girl, never date a football player. Dann datet sie Starting Linebacker von LSU. Sie hätte natürlich auch einen seiner zwei Brüder nehmen können, aber sie hat sich für ihn entschieden. Papa Kiffin hat es auch schon kommentiert, so recht entspannt sogar. Ich finde, wir haben uns ja auch so einen Post hier rumgeschickt und ich finde einen Kommentar sehr gut von LKCXII LSU piping Ole Miss twice this week. Gut, also die Rivalry lebt, das wird ein geiles Spiel. Wie gesagt, wir wissen noch nicht, wer für Ole Miss Quarterback spielt, aber das scheint nicht so ein Thema zu sein.
Ja, zumindest gibt es eine Person, die was zu feiern hat. Also entweder freut sich Töchterchen, oh, mein Freund hat gewonnen, oder oh, Papi hat gewonnen. Also
Ich bin gespannt auf dieses Spiel, weil LSU haben wir dieses Jahr jetzt schon gesehen, die Defense ist legit. Offensiv ist es noch immer nicht ganz rund. Ole Miss hat jetzt letzte Woche gezeigt, dass die Defense auch noch lebt. Und offensiv läuft sowieso, egal wer spielt. Deswegen finde ich das wirklich ein sehr, also auch so ein bisschen die Gegensätze. Es ist, finde ich, für beide Teams eine geile Chance. Ja, LSU, bisher eine starke Saison. Die Erwartungen sind extrem hoch. Jetzt kannst du gegen Number 13 Team wirklich ein Statement-Win setzen und dich ganz oben festsetzen. Und auf der anderen Seite Ole Miss, die eigentlich letztes Jahr meiner Meinung nach eine riesen Chance vertan haben. Da hatten sie so einen krassen Kader mit so vielen Spielern, die in der ersten und zweiten Runde gedraftet wurden und haben die Playoffs verpasst. Und jetzt in diesem Jahr waren eigentlich die Erwartungen, fand ich, nicht ganz so hoch. Aber hier mit so einem Sieg würdest du natürlich wahrscheinlich auf Platz 7, 8 nach vorne rutschen und dich es dir extrem gemütlich im Playoff-Raum machen. Also finde ich, ist eines von sehr vielen sehr geilen Matchups dieses Wochenende.
Ja, also es ist absolut, es macht Spaß. Es ist jetzt so eine persönliche Note drin. Ich glaube, die LSU-Jungs, die werden auch nochmal extra hitten, vor allem der Linebacker-Core. Das ist einfach, da ist so viel drin und da ist auch, also ne, in den Südstaaten SEC, also Football just means more und College Football, da ist ja wirklich auch nochmal so eine Nummer, das ist ein Spiel, da sind die Leute bestimmt seit Wochen schon heiß drauf und dass das jetzt stattfindet, das ist einfach, also das wird ein absolut feuriges Footballspiel und das wird, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß machen für jeden, der es guckt, weil es einfach, ja, es sind zwei starke Teams, es sind zwei Teams mit verschiedenen Spielarten, die da gegeneinander antreten und es ist auch, es hat ja auch nochmal eine Extranote, also für Nussmeier ist es schon ein Spiel, da kann er sich jetzt festsetzen, okay, bin ich doch noch in der Debatte, bin ich zumindest noch in der Debatte um die Heisman Trophy oder bin ich das nicht? Und auf der anderen Seite hat auch ein Spieler wie Chambliss zum Beispiel jetzt die Chance, sich bei Ole Miss festzuspielen, also wenn er da eine Top-Performance rausreißt, dann macht er sich legendär, also es ist so viel, was da passiert und es ist für beide Teams schon ein sehr entscheidendes Spiel in der Saison.
Das stimmt, sehr entscheidend. Das ist auch das Thema Georgia gegen Alabama. Das ist noch ein anderes fettes SEC-Klassiker. Auch hier finde ich so die, Die Vorzeichen sind ja so ein bisschen verändert im Vergleich zu vor ein, zwei Wochen. Alabama hat jetzt sich wieder gefangen gegen Wisconsin, ein riesen Ding abgerissen und auf einmal sieht alles wieder ganz toll und rosig aus. Und jetzt musste halt nach Athens, Georgia, wo es nie ganz so leicht ist. Und da erwartet dich auch ein Georgia-Team, was gegen Tennessee zuletzt stark, auch offensiv stark gespielt hat, sich jetzt ein bisschen erholen konnte. Wie siehst du hier? Also ich persönlich bin, wie auch vor zwei Wochen beim Tennessee-Georgia-Ding, sage, bis jemand Georgia schlägt, sage ich, Georgia gewinnt.
Ja, so fühle ich mich auch auf jeden Fall. Also es ist wirklich so ein Spiel von, okay, bis jemand Georgia schlägt, solange ist es, also das musst du auch als Alabama erstmal schaffen und das ist auch nicht mehr, also hätte man jetzt vor zwei Jahren zum Beispiel gesagt, boah, nächste Woche spielt Alabama gegen Georgia, dann hätten alle College-Football-Fans gesagt, wow, okay, Hammer, das ist das, also da muss College Game Day hin, das ist das Spiel der Woche, das musst du mitbekommen, das musst du gesehen haben. Vor allem, wenn du Fan bist, wenn du mitreden willst. Und jetzt ist das so ein Spiel, ja, das musst du natürlich trotzdem mitbekommen haben, wenn du mitreden willst, aber es ist nicht mehr dieses Top-4-Matchup. Das wäre, also hätten wir 2022 oder 2021, also das sind Teams, die haben schon mehrmals Championships-Games untereinander ausgetragen. Die haben immer wieder, das sind die beiden Teams, die man immer als erstes eigentlich erwähnen muss, wer macht das Rennen um die SEC und jetzt eine ganz andere Ausgangslage. Also das ist für Alabama, es ist so ein Spiel, okay, können wir wirklich diese ganz großen Gegner jetzt auch schlagen? Oder müssen wir erstmal vielleicht doch kleinere Brötchen backen und. Also es ist viel, viel auf dem Spiel für Alabama und das ist das eigentlich, ja, also man wünscht sich mit mehr Rückenwind in dieses Spiel zu gehen, aber ich glaube, da steht mehr auf dem Spiel, als man eigentlich so vielleicht auch merkt. Also das ist wirklich, ne, du musst deinen Rivalen platt machen und. Da ist so viel dabei, das dem ganzen Dynamik gibt.
Was ich auch mag, ist das Quarterback-Matchup hier, also Simpsons gegen Stockton. Beide sind ja so in die Saison gestartet mit vielen Fragezeichen. Sind sie die richtigen? Was können sie, was können sie nicht? Und beide haben auch anfangs nicht so überzeugt, ne? Und dann hat Stockton ein tolles Spiel gegen Tennessee gemacht und auch Simpson hat flawless war der einfach gegen Wisconsin. Und beide sollten jetzt eigentlich ihren Swag haben, im Start haben und in der Lage zu sein, auch die Plays zu machen, die wir sehen wollen. Also ich glaube, das wird am Ende wird es trotzdem ein Heavyweight-Fight, auch wenn wir alle der Meinung sind, Alabama ist nicht mehr ganz das, was es noch unter Nick Saban war, wird es trotzdem ein Heavyweight-Fight, das ist definitiv. Ja. Ich glaube aber, dass Georgia einfach momentan, die sind einfach gefestigter. Ja,
ja, also das sehe ich auch, das gefestigt. Da übrigens nochmal eine witzige Statistik, wo ich gerade drauf gucke. Gunnar Stockton und Ty Simpson haben beide dieselbe Anzahl an Pässen angebracht, bloß dass Simpson wirklich eine höhere Verwertung hat. Inzwischen 9 Touchdowns, Stockton nur 4. Aber beide haben 89 Pässe geworfen, wovon Simpson 64 angebracht, Stockton 63. Also, ja, einfach, ja, weiß ich nicht, Zahlen.
Zahlen. Ja, und dann das Spiel der Woche. Dafür hat sich auch College Game Day entschieden, ne? Wie du schon meintest. Das wäre vor zwei Jahren, wäre das Studio in Athens, Georgia aufgebaut worden.
Und es wäre auch gar keine Debatte. Also,
ja, und jetzt hat man sich entschieden, auch wahrscheinlich zum Wohle von Nick Saban, ich hab keinen Bock auf Alabama-Spieler. Digga, wir fahren nach State College und gucken Penn State gegen Oregon. Nummer 3 gegen Nummer 6. Finde ich auch ein geiles Spiel. Es ist wieder White Night, glaube ich, ne? Whiteout in Penn State. Das ist, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch mal auf YouTube an. Und auch jetzt die Werbung, die sie für das Spiel machen, das ist einfach legendär von der Stimmung her. Das ist so einer der Gänsehautmomente im College-Football. Und dann halt zwei echte Heavyweights, ne? Oregon Jahr für Jahr, immer wieder ganz oben mit dabei. Dieses Jahr, ich finde, dass sie noch so ein bisschen unterm Radar fliegen. Wir sind an 6 gerankt, aber wenn wir über die finden nie ganz vorne im Gespräch statt mit den Top-Teams. Wie schon meint, das spielen an der Westküste, oder Quarterback, man guckt nicht so ganz hin. Ich glaube, das ist für sie eine riesen Chancen-Statement zu setzen. Und meine Fresse, Oregon hat verdammt viele geile Spieler. Und Penn State auf der anderen Seite, Penn State war schon lange nicht mehr so hyped. Ja, die haben das beste Running Back Duo in der Nation, die haben einen Quarterback mit First-Round-Talent, der zurückgekommen ist an die Uni, bla bla bla. Nur leider hat Penn State das Talent, in großen Spielen geht's meistens schief. Insofern bin ich extrem gespannt auf dieses Duell.
Ja, du hast es eben vor allem gerade angesprochen. Ne? Penn State verliert oft in den großen Spielen, sie können bisher große Spiele nicht und das ist für die natürlich auch so ein entscheidender Moment von wenn Penn State Meister werden will und sie sind ja wirklich die ganze Zeit ganz mit weit vorne dabei in der Top-4-Debatte, es wird ja immer wieder auch von Experten angesprochen, oh, das könnte Penn States Jahr sein und es gibt ja auch wirklich immer wieder schon die Debatten darum, ist das die Saison, wo es endlich mal gut läuft und Penn State wirklich was rausreißt und diese Durststrecke, die ja die Fans jetzt schon wirklich haben seitens Penn State, ist das dieses Jahr, ist das die Erlösung? Und da ist wirklich dieses Spiel, glaube ich, jetzt schon ein sehr früher und auch unglaublich wichtiger Indikator seitens Penn States, ob sie es können, ob sie es drauf haben, weil das ist, wenn du Meister werden willst, musst du Oregon besiegen, du musst dein Top 10 Matchup gewinnen. Sie haben davor einen Easy Walk gehabt, sie hatten drei Teams, gegen die kann man einfach mal sein Ding durchziehen. Vor allem, wenn man ein Top 10 Team ist, dann hat man einen garantierten Sieg, so nach dem Motto. Und das ist halt, ja, also wenn du ein Statement setzen willst, dann jetzt. Und seitens Oregon wiederum, wenn du ein Statement setzen willst, dann jetzt. Also das ist wirklich für beide Teams, steht früh viel auf dem Spiel. Auch wenn, also wenn man verliert, wenn man knapp verliert, dann sind die Playoffs natürlich immer noch nicht raus. Aber wenn man wenn man will, dass die Experten sagen, du gewinnst die Meisterschaft, dann musst du dieses Spiel jetzt gewinnen.
Ja, find ich tatsächlich auch. Ich bin bei, zumal Penn State Schedule dieses Jahr nicht so brutal ist wie in anderen Jahren. Sie spielen eigentlich nur noch Ohio State, ne? Sonst ist ja der Rest.
Und Indiana, die man ja,
gut,
jetzt
Indiana, auch schon gut, muss. Wenn wir, genau, ansonsten, dass wir darüber schon reden, ja, sagen, und Indiana. Nee, da bin ich. Und nur mal so für die Statistikfreunde da draußen. Die Bilanz von Penn State Head Coach James Franklin in Duellen gegen Top 10 Teams, was glaubst du, wie die ist?
Ich weiß auf jeden Fall, sie ist sehr, sehr negativ. Ich glaube, der hat irgendwie nach Motto nur so drei von 19 Spielen oder so gewonnen.
Drei von 22. 3 und 19 ist die Bilanz, ja. Also sie ist wirklich mies. Ja, also sie ist wirklich brutal. Das ist also dann auch kein Ausrutscher mehr, sondern wirklich, dass er in diesen Spielen es einfach nicht hinkriegt, sein Team über den Berg zu schieben. Und deswegen ist das für Penn State, das ist für die auch ein ganz entscheidender Moment, finde ich. Also die haben einen krassen Kader dieses Jahr. Die müssen eigentlich, wenn es dieses Jahr nicht klappt, ja wann denn dann mal? Und das ist das Spiel, wo du dich wirklich, ich will noch nicht sagen unsterblich machen kannst, aber zumindest die nächsten Wochen erstmal Ruhe hast, ja, und gezeigt hast, du kannst es. Und Oregon, wie gesagt, ich glaube, dieses Jahr sind die Erwartungen gar nicht so hoch an Oregon. Ja. Die sagen, es ist ein junger Quarterback, muss alles erstmal reinwachsen, blablabli, blablabla. Aber ich finde, Oregon ist einfach immer, ich bin noch ein großer Freund von Dan Lanning. Ich mag es, dem zuzusehen, ihm zuzuhören, wie er sein Team jede Woche, könnt ihr gerne mal auf YouTube, gibt es auch eine schöne Serie, jede Woche gibt es eine schöne Folge, Ducks versus Them heißt sie. Einen schönen Recap immer vom letzten Wochenende, was die Ducks gemacht haben. Da gibt es auch immer ganz viele Einblicke in Team-Meetings, in Trainings und wie er einfach immer wieder neue Wege findet, die Jungs komplett heiß zu machen. Ja, also immer wieder, mal leise Töne, mal laute Töne, finde ich total spannend. Deswegen, also für mich, ich tatsächlich, ist so ein bisschen andersrum wie bei Georgia, Alabama. Ich sag, bis Penn State proven kann, dass sie so ein Spiel gewinnen können, sage ich, sie verlieren es.
Ja, auf jeden Fall. Also Oregon ist auch einfach, das ist ein Team, das kannst du gerne haben und das macht Spaß und deswegen, ja, es wird, also jetzt die kommende Woche ist wirklich eine der Wochen, da wird's, also man hat so viele gute Spiele einfach auch in guten Zeitslots, also wo man das dann ordentlich gucken kann. Das ist ein Samstag, der sich auf jeden Fall lohnen wird für College Football. Und ja, da wird viel passieren und es wird sich auch viel bewegen nach dieser Woche, glaube ich.
Das kann durchaus sein, ja. Es gibt auch noch ein paar andere spannende Duelle. Also nur mal, sagen wir hier mal, um die Top 25 so ein bisschen um die Ohren zu hauen. Ja, TCU spielt bei Arizona State. Auch ein richtig gutes Spiel. UC Illinois hätte man vor ein paar Jahren nicht für groß gehalten, aber sind beide in den Top 25. Dann hast du Ohio State gegen Washington. Auch Washington ist die Mannschaft, die man dieses Jahr, finde ich, nicht ganz unterschätzen sollte. Auburn, Texas A&M. Also Auburn nach dem Oklahoma-Ding direkt schon wieder. So wieder das nächste Schwergewicht vor der Brust. Indiana, Iowa. Ja, auch nicht schlecht. Ja. Also das ist, ey, selbst Tennessee gegen Mississippi State. Mississippi State ist 4-0. Hallo! Das hat auch keiner kommen sehen. Letztes Jahr haben sie, zwei Spiele gewonnen. Also du hast eine Menge guter Spieler. Also das ist, ja, das ein spannendes Wochenende. So, abschließend, tatsächlich sind wir ein bisschen schneller als ohne Schuh, aber so viel schneller sind wir auch nicht. Also das ist, wenn wir die Chance haben, mehr zu reden, tun wir es auch scheinbar. Aber keine Woche, haben wir gesagt, ohne einen Hot Take. Wir können uns nicht mehr an deinen von letzter Woche erinnern, aber meiner war das Kent State gegen Florida State 20 Punkte gemacht. Sie haben 10 gemacht. Ich finde, dafür habe ich auch einen halben Punkt verdient. Immerhin 10 Punkte. Das hätte man jetzt auch nicht unbedingt erwarten können. Ja, und diese Woche haben wir auch wieder einen Hot Take. Hast du schon einen parat?
Also es ist ja kein richtiger Hot Take, aber ich möchte einfach mal an der Stelle sagen und den Take zumindest raushauen. Hot Take kommt gleich noch, aber den Take zumindest raushauen, dass Oregon das macht und Penn State nicht die großen Spiele gewinnen kann. Ich bin nach wie vor davon überzeugt. Ich würde jetzt sogar mich so weit aus dem Fenster lehnen sagen, hätte ich auch euch vor der Saison schon so gesagt. Ich glaube, Penn State kann das nicht machen. Die können große Spiele nicht. Und ja doch, dann lasst es uns zum Hot-Take einfach auch, glaube ich, mal ausbauen. Ich glaube, das wird auch deutlicher. Also ich glaube, Oregon setzt sich da ein Statement und Penn State wiederum, die tröppeln dann nach unten.
Okay, das ist doch ein guter Take. Ich habe lange überlegt, was ich mir hier für einen gönne. Aber am Ende sage ich, dass BYU spielt ja bei Colorado, unsere aller Lieblingsuni. Und ich sag, BYU hängt Deion Sanders 50 Punkte auf den Arsch. Einfach nur, weil ich es geil fände.
Boah, ich sehe auch übrigens, das ist das Spiel, das auch die Woche dann beendet sogar.
Ja, das ist tatsächlich das Spiel, das irgendwie nachts um 4 losgeht. Wer früh aufsteht, kann vielleicht noch gucken, die letzten 10 Minuten.
Vor eurer Frühschicht im Werk guckt er noch schön.
Ich glaube, BYU macht 50 Punkte gegen Colorado.
Uiuiui. Ui, ui. Also, wenn das eintritt. Dann müssen wir vielleicht ja schon über Deion Sanders auf dem Coachingstuhl reden. Nein, also.
Das glaube ich nicht, aber ich glaube,
wir sind so zu solide.
Aber am Ende sind wir uns natürlich, glaube ich, auch alle einig, zumindest hier in der Runde. So geil ist das in Colorado alles nicht, wie das gerne in den Medien jetzt die letzten Jahre dargestellt wurde. Und irgendwie ist es dieses Jahr auch verdammt ruhig. Auf einmal redet keiner mehr über Colorado.
Also ich finde auch Colorado, jetzt funktioniert der Zirkus ja jetzt nicht mehr so gut. Er hat das, glaube ich, auch sehr viel gemacht, natürlich um seine Söhne da in Szene zu setzen, was
hat gut funktioniert.
Nachvollziehbar ist. Ne? Welcher Dad würde nicht alles für seine Kids geben? Aber ja, jetzt ist so eine Saison ein bisschen, ich glaube, das ist so eine Arbeitssaison. Sie wissen auch, okay, jetzt haben sie den Flash der ersten Jahre ist jetzt weg, so. Sie sind jetzt in der dritten Saison, sie müssen sich jetzt beweisen. Die ganzen Top-Spieler, dieses Recruiting, diese Nummer, die vor 4, 5 Jahren noch gezogen hat mit, ey, ich bin Deion Sanders, das ist ja jetzt entzaubert, weil jetzt siehst du ja, okay, was ist wirklich sein Coaching-Record? Und das ist jetzt, der muss sich jetzt einfach als Trainer etablieren. Und
Das ist
ein Lehrgeld, ja.
Ja, was mich allerdings so ein bisschen überrascht und auch nicht zwingend dann für ihn spricht, ist, dass er halt nicht in der Lage war, wieder so einen flashy Player zu holen, ne? Oder in der einen oder anderen. Ja. Also es ist ja doch ein recht biederer Kader, würde ich es jetzt mal nennen.
Ja, weil auch, also Spieler am Ende des Tages reden ja natürlich auch untereinander, sind vernetzt und die haben natürlich dann auch alle irgendwie mitbekommen, okay, so war vielleicht wirklich die Saison. Also ich muss natürlich auf der anderen Stelle sagen, die Spieler, die ich kenne von Colorado, und das sind zwei, die reden sehr gut über ihn, die reden auch sehr gut über ihre Teammates und die lieben es da, haben die Zeit ihres Lebens. Aber nichtsdestotrotz, aus, sag ich mal, neutraler Perspektive, die müssen sich jetzt einfach etablieren. Also, ja.
Naja, wenn wir sehen, ob einer von uns da irgendwie recht behält, oder vielleicht wir beide. Dann sind wir heute tatsächlich, meine Uhr zeigt 1 Stunde und 31 Sekunden. Wahnsinn, ey, fast geschafft. Und dann ist jetzt auch Feierabend bei uns. Wir lassen uns überraschen, wie es mit Herrn Fatah weitergeht. Aber auf jeden Fall ist er nächste Woche wieder hier am Start.
Gleich wir beide auch wieder. Ja, Head Coach von Oklahoma State.
Oklahoma State, ja. Oder vielleicht auch von den Fighting Avocados, was?
Who knows? Artichocken.
Okay. Artichocken. Ja. In irgendeinem Gemüsegarten wird er dann auf jeden Fall Football coachen. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Da werden wir natürlich ausquetschen, wie eine Gurke, dann sozusagen. Ja, dann ihr viel Spaß am Wochenende mit welchem Spiel oder welche Spiele ihr euch auch immer reinziehen werdet. Wir freuen uns auf Fragen. Haut da gerne mal welche raus. Und nicht nur so Fragen wie letztes Mal, was ist, ob Immo dein echter Name ist?
Ja, heiße ich übrigens wirklich. Also Immo ist mein echter Name, mein Papa kommt aus Ostfriesland, daher der Name für alle, die sich das...
Einfach erklärt. Und nein, Stolle ist nicht mein richtiger Name. So, aber gerne mal fragen, wenn ihr Fragen habt, egal zu was, egal wie absurd es mit College Football zu tun hat, gerne raus damit. Und dann freuen wir uns auf euch nächste Woche wieder. Macht's gut!
Jo, haut da rein. Tschüss!
Football erwacht!
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.